Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nach der großen Pause, der Podcast von und mit Teach First Deutschland Alumni. Nach einer ersten Pilotfolge vor einigen Wochen haben wir mithilfe eures Feedbacks das Konzept von diesem Podcast geschärft und starten jetzt monatlich mit einer neuen Folge, in der wir mit einer Alumna oder einem Alumni sprechen. Ich bin Henrike Hase, habe meinen Fellow-Einsatz von 2014 bis 2016 in Berlin gemacht und ich spreche heute mit Marzia Naschat. Hallo Marzia.
Hallo Henrike.
Wir sprechen über Zoom gerade. Ich bin in meiner Küche in Göttingen und Marzia, wo bist du und wie sieht's bei dir aus?
Ich sitze ganz gemütlich in meinem Wohnzimmer, von dem ich aus nach draußen schaue in die Sonne und mich freue, dass wir trotz Corona tolles Wetter haben und man die Fenster aufmachen kann und einfach so ein bisschen frische Luft genießen kann.
In deinem Wohnzimmer in Berlin?
Richtig, genau, in Berlin.
Marzia, wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen. Was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Hard Facts, die wir über dich hier wissen sollten?
Danke. Ich bin 2011er Fellow aus Berlin, habe von 11 bis 13 in Pankow gearbeitet, an der Schule, an der Gesamtschule mit größtenteils 8., 9. und 10. Klassen und bin ursprünglich Politologe, habe nach dem Fellow-Einsatz im universitären Bereich gearbeitet, also als Projektleiter in Lüneburg an der Leuphana und bin danach in die Unternehmensberatung gegangen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich möchte doch nochmal einen Master machen, habe dann in Lüneburg an der Uni, wo ich davor gearbeitet habe, nochmal einen Master draufgesetzt und ja, bin von dort aus so ein bisschen weitergezogen. Mich haben zwei Themen immer fasziniert. Das eine war, wie entwickeln sich eigentlich Menschen weiter, weil ich mit 16 schon als Trainer im Basketball angefangen hatte, Teams zu coachen und da sehr viel Spaß dran entwickelt habe und dadurch das Ganze auch mit in die Schule und später auch in die Arbeit mitgetragen habe und wollte halt immer mit Teams arbeiten. Und auf der anderen Seite war so dieses Thema, was sind eigentlich die Themen, die die Gesellschaft weiterbringen, an der die Gesellschaft vielleicht auch gerade zu knapsen haben und bin so im einerseits Strategie- und Innovationsbereich gelandet und habe jetzt ich arbeite mit drei ganz besonderen Menschen zusammen und wir haben zusammen eine kleine Beratung gegründet für Strategie- und Innovationsberatung.
Das sind auch ein paar Fellows dabei, ne? Oder ehemalige Fellows, besser gesagt, ne?
Genau. Also ursprünglich war Katrin mit dabei, die jetzt an der TU im Strategiebereich arbeitet und hat aber mit mir gemeinsam damals mitgegründet und war Teil des Teams. Und jetzt ist Zorab mit dabei, der auch 2 Jahre bei Teach First an Schulen war. Und das ist auch was mich total begeistert, weil ich sehe bei ganz vielen von uns unheimlich viele Stärken. Und insofern freut es mich immer wieder, wenn Menschen dann zusammenkommen und diese Stärken auch gemeinsam weiterentwickeln. Und so hat es bei Zorab und mir total gut gepasst, weil wir uns total gut ergänzen, auch mit meinen anderen beiden Kollegen zusammen. Es macht unheimlich viel Spaß.
Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückschauen, was ist damals für dich 2011 passiert, dass du gesagt hast, du hast Lust, Fellow zu werden? Was war so der Grund?
Das waren verschiedene Gründe. Einerseits hat mich das Programm total angesprochen und dieser Gedanke, dass junge Menschen, die an der Uni oder beziehungsweise vorher auch im Leben schon relativ erfolgreich waren, dann als Unterstützer, gleichzeitig auch Vorbilder mit in Schulen gehen, in denen junge Menschen sitzen, die vielleicht nicht so einen guten Start hatten. Das fand ich von Anfang an echt spannend und echt ein toller Gedanke und ein tolles Konzept, vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja damals wie heute eigentlich nicht darum geht, die 2 Jahre nur an der Schule zu verbringen, sondern es geht ja, oder beziehungsweise für mich ist Teach First größer als das. Für mich ist Teach First und das Alumni-Netzwerk insofern was Besonderes, weil es darum geht, diese Erfahrung, die man an der Schule gesammelt hat und die man mit den jungen Menschen gesammelt hat, dass man die überträgt in die Arbeit danach und von außen als Alumni gemeinsam auch Ziele für das Bildungssystem und für die Gesellschaft zu verfolgen. Und genau das hat mich fasziniert. Also ein starkes Team, was gemeinsam einen Startpunkt hat und dann aber als Netzwerk später fungiert.
Hast du ein Learning aus dieser Zeit, wo du sagst, das ist so das absolute, also die absolute Erkenntnis gewesen, die dich auch danach ganz stark geprägt hat, die du in diesen 2 Jahren so gemacht hast? Ist sicherlich ja, nicht nur eins, denke ich, aber
hast du. Ich muss total grinsen, weil das krasseste Learning, mit dem ich auch auf die Fresse gefallen bin, ist, dass ich in der Klasse viel, viel zu wenig Ziele gesetzt habe. Und das ist einfach das Spannendste, was ich jetzt im Nachhinein immer wieder auch erkenne, ist, wenn man keine Ziele setzt, dann wird's einfach schlecht. Ich habe dann im Unterricht irgendwann verstanden, ich muss anspruchsvolle Ziele setzen, auch wenn es einem immer wieder gepredigt wurde, aber du bist so in deinem Alltag drin, dass du es nicht machst. Und dann habe ich irgendwann angefangen, zumindest für die Kleingruppen, mit denen ich gearbeitet habe, relativ anspruchsvolle Ziele zu setzen. Und ab dann wurde es immer, immer besser. Und ich habe das später jetzt auch sozusagen im Arbeitsleben immer wieder gemerkt, dass Ziele zu setzen und vor allem anspruchsvolle Ziele zu setzen, das A und O ist, dass wir weiterkommen, dass unser Gehirn auch immer nach neuen Möglichkeiten sucht, diese Ziele zu erreichen. Und das ist natürlich total anstrengend, weil Ziele zu setzen bedeutet ja auch immer, dass man sich einen Spiegel vorhält und sieht, oh, ich bin vielleicht noch nicht da, wo ich hin will, oder ich muss es auch vielleicht nochmal anpassen. Und ich muss mich vielleicht auch selber nochmal hinterfragen, ob ich den richtigen Weg gehe, ob meine Kompetenzen stimmen. Und auf der anderen Seite, ohne Ziele wirst du halt immer so ein bisschen rumdümpeln. Und insofern, wenn ich jetzt über Ziele nachdenke, dann freue ich mich immer, weil mir macht es einfach Spaß, richtig, richtig große Ziele zu setzen. Selbst wenn ich sie nicht schaffe, das ist mir vollkommen egal. Aber mir geht es darum, dass ich mich einfach herausfordern will in dem, was ich mache. Und insofern, das ist so das Kern, der Kern das von dem, was ich gelernt habe.
Das heißt, das klingt so, als ob das jetzt nicht nur so eine berufliche Komponente ist, also in deinem Fellow-Alltag war und auch aktuell ist, sondern dass es auch persönlich für dich eine große Rolle spielt, dir ambitionierte Ziele zu setzen in deinem privaten Leben, oder ist das weniger zielorientiert?
Sowohl als auch. Ich setze mir auch gerne privat große Ziele, auch wenn ich immer wieder viel zu faul bin, sie zu erreichen. Aber zumindest träumt man dann doch irgendwann davon, sie zu erreichen. Und vielleicht gibt es ja doch irgendwie einen Weg, wie man hinkommt. Auch im Privaten ist es unangenehm, wenn du halt Sachen nicht erreichst, klar. Nur ich glaube, wir dürfen uns auch trauen, und wir sollten sogar noch viel mehr dahin gehen, dass wir offen über Scheitern, über Fehler, über unangenehme Situationen sprechen, weil ich glaube, das bringt uns total viel weiter. Und ich ärgere mich immer wieder insgeheim, wenn ich dann zu Hause sitze und irgendwie Zeit verplempere. Aber auf der anderen Seite, was ist Zeit verplempern? Man muss sich auch manchmal zurücknehmen und sagen, hey, jetzt achte ich auf mich, ich ruhe mich ein bisschen aus und meine Ziele können warten, aber zumindest sind sie da. Sie sind ein Nordstern, der irgendwo am Himmel ist und an den ich mich immer wieder ausrichten kann. Und ich glaube, so müssen wir es auch irgendwie entspannt, aber trotzdem ambitioniert sehen.
Kannst du dich noch erinnern so an die Zeit vom Ende von deinem Fellow-Einsatz? Also hattest du da schon so vor Augen, wo du beruflich mal hin willst oder wo du dich hin entwickeln möchtest? Wie war das? Wie haben sich für dich da die nächsten Schritte gestaltet?
Ich weiß, dass ich damals noch total unsicher war. Nicht nur, wo ich hin will, sondern auch als Persönlichkeit. Und ich habe damals diesen inneren Wunsch gespürt, dass ich irgendwie einen großen Namen auf meinem Lebenslauf haben muss, der mir eine gewisse Absicherung gibt. So nach dem Motto, du hast bewiesen, du hast es zu irgendeiner Unternehmensberatung oder irgendeinem großen Namen geschafft. Das hat mich total lange begleitet. Ich kann dir auch gar nicht sagen, wann das richtig weggegangen ist, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es nicht mehr so wichtig war. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, vertrau lieber auf dein Herz und geh die Wege, die sich gut anfühlen.
Und das war dann das universitäre Umfeld zuerst? Nach dem Fellow-Einsatz habe ich das jetzt richtig rekonstruiert?
Nee, das universitäre Umfeld, das war noch so ein bisschen eher unsicherheitsgetrieben, beziehungsweise das waren schon coole Projekte. Das eine war die Leuphana Startwoche, wo 1700 neue Studierende jedes Jahr an die Uni kommen und da wird jedes Jahr eine Woche lang mit denen ja so eine Entrepreneurship-Woche gemacht, wo sie eigene kleine Projekte in Teams umsetzen. Also wirklich diese 1700 Studierenden werden durch ein sehr strammes Curriculum geführt und in kleinen Teams aufgefordert, Probleme der Region zu lösen. Und das machen sie wirklich jedes Jahr und dadurch lernen die Teilnehmenden, also die Studierenden, sehr, sehr früh, dass sie schon in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten müssen, dass sie sich eine eigene Challenge aussuchen und dann daran arbeiten. Und die Woche wird halt jedes Jahr insgesamt, ich glaube, 6 Monate vorher vorbereitet und dann gibt es immer ein kleines Projektteam. Und von dem Team war ich im ersten Jahr Projektmanager, im zweiten Jahr Projektleiter und dann hatten wir noch ein zweites Projekt mit der Deutschen Telekom zusammen. Das war der erste digitale MOOC, also Massive Open Online Kurs, der von der Deutschen Telekom weltweit durchgeführt wurde mit 3500 Teilnehmern. Und da mussten oder sollten Telekom-Mitarbeitende aus der ganzen Welt über Design Thinking und Entrepreneurship lernen. Und wir haben mit denen einen 6-wöchigen Kurs gemacht online. Und auf dem Kurs war ich Projektmanager und habe auch Didaktik, aber auch so ein bisschen einfach das hinter den Kulissen organisiert. Und da war ich ja immer noch so in dem Glauben, dass ich danach irgendwie zu einem großen Corporate muss. Ich war dann zwischenzeitlich nach der Arbeit dort war ich bei Rumble, das ist eine Unternehmensberatung, als Werkstudent, hatte dann auch überlegt, ob ich da bleibe, aber im Endeffekt habe ich dann entschieden, dass ich doch nochmal einen neuen Weg gehe, hatte dann mit meinem damaligen Chef, das war der Vizepräsident der Leuphana, der hat mich gefragt, ob ich nicht zu ihm in die Unternehmensberatung kommen will und der hatte so eine ganz kleine Agentur, die öffentliche Einrichtungen unterstützt hat in der Strategieberatung und wir waren dann bei der Bundesagentur für Arbeit und haben ein Digitalisierungsprojekt umgesetzt und von dort aus habe ich dann mir die Frage gestellt, okay, was machst du jetzt, was machst du danach? Das ist nicht so gut auseinandergegangen, weil vielleicht war ich zu sehr abgelenkt mit Alumni-Themen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall habe ich, das war auch die Zeit, als wir den Alumni-Summit 2017 organisiert haben oder beziehungsweise die Anfänge davon. Und bin dann parallel in die Innovationsrichtung gerutscht, weil Marco, auch ein Alumnus aus dem 9er-Jahrgang, mich damals gefragt hatte, ob ich nicht zu ihm in die Innovationsagentur möchte. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass es mir eigentlich viel wichtiger ist, dass ich mit coolen Menschen zusammenarbeite, als dass der Name jetzt irgendwie besonders ist.
Aber aktuell machst du das Rainmaker Tribe.
Genau.
Und wie kann ich mir da so einen Arbeitsalltag von dir vorstellen?
Wir sind als Rainmaker Tribe 4 Menschen, die gemeinsam Unternehmertum sowohl in Corporates als auch mit Startups fördern. Das heißt, was wir konkret machen, ist, wir gucken uns an, wo steht das Team des Unternehmens beziehungsweise wo steht das Startup-Team und gucken, wie können wir die befähigen, dass sie ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Services, Angebote, was auch immer, verbessern und weiterentwickeln können und neue Business-Modelle daraus entwickeln. Und dann kann es sein, dass das auf einer Mindset-Ebene ist, wo wir eher eine strategisch coachende Richtung eingehen. Es kann sein, dass das Ökosystementwicklung ist, dass wir deren Netzwerk analysieren und gucken, welche Partner fehlen noch und welche müssen wir mit denen gemeinsam aufbauen. Oder es kann sein, dass es tatsächlich klassische Methoden und Trainingsworkshops sind, wo sie einfach das Tool und das Handwerkszeug kriegen, um dann die Wege selber gehen zu können. Das machen wir zu viert. Also Christian, mit dem ich als allererstes den Gedanken hatte, dass wir was zusammen machen, den habe ich 2017 in Armenien kennengelernt. Und wir haben damals Startups gecoacht in Armenien für die GIZ. Irgendwie sind wir uns so über den Weg gelaufen und das hat total gepasst. Also menschlich sowohl als auch fachlich. Und haben dann überlegt, okay, wie können wir weiter zusammenarbeiten? Ich habe zu der Zeit eben noch mit Marco und Innovation Radicals gearbeitet und für die den Standort Berlin aufgebaut und hier auch eben ein Innovationsnetzwerk mitgegründet, Feed Your Rebel, das habe ich wiederum mit einer damaligen Siemens-Mitarbeiterin gegründet, nämlich mit Julia. Und wir haben Innovationsmanager aus ganz Deutschland zusammengebracht, um über deren Alltagsprobleme in den Corporates zu reden. Und das hat so gut geklappt, dass Julia und ich darüber hinaus einfach auch gut befreundet geworden sind und dann irgendwann der Punkt klar war, okay, Julia muss irgendwie auch in dieses Team mit reinkommen. Und so sind Julia, Christian und ich im Grunde genommen zusammengekommen, um dann zu sagen, hey, wir gründen was zusammen, wir bauen den Rainmaker Tribe auf und wollen unseren Werten, also unseren Blick auf die Gesellschaft, dass man einfach guckt, wie kann man die Gesellschaft so fördern, dass an den richtigen Stellen die richtigen Leute mit Fähigkeiten ausgestattet werden, um tolle Projekte, tolle Initiativen voranzubringen. Und das machen wir jetzt sowohl in der Startup als auch in der Corporate-Förderung. Und so ist es entstanden.
Jetzt gerade in der Corona-Zeit kann ich mir vorstellen, ist es auch gar nicht so einfach, diese Prozesse so am Laufen zu halten und da gut weiterzumachen, gut zu motivieren und Orientierung zu geben. Hast du vielleicht einen kleinen Tipp oder Ratschlag für alle, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen digitaler unterwegs sind, was das angeht, für einen guten digitalen Workshop? So, da so gerade kannst du was aus dem Ärmel schütteln, so eine schöne Methode oder irgendwas, wo du sagst, wenn ihr jetzt einen digitalen Workshop macht, dann ist das auf jeden Fall super gut zu wissen oder zu haben.
Ich komme gerade aus einem 2 Tage Idea Sprint, den wir online abgehalten haben mit 4 Teams, die sozusagen von der ersten Idee bis hin zum Pitch und einem ersten Ansatz von einem Business Model gegeneinander angetreten sind, um im Journalismus neue Lösungen zu entwickeln. Und was mir immer wieder auffällt, und ich glaube, das wird viel zu wenig beachtet, ist, wenn man auf Workshops guckt und wenn man auf Online-Workshops guckt, dann ist eine Sache immer der Kern, der schief geht. Und das ist Vertrauen. Wenn Menschen sich nicht vertrauen, zusammenzuarbeiten, dann ist es vollkommen egal, ob du das offline oder online machst. Die werden ihre wirklichen Gedanken, ihre Ideen nicht teilen. Und das Problem daran im Online-Bereich ist, dass im Online-Bereich die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach auf Raum verlassen klickst, so viel einfacher ist, als wenn du offline aus dem Raum rausläufst. Weil das offline nochmal so eine soziale Erwünschtheit hat, dass du eigentlich dabei bleibst. Und es heißt, du musst es irgendwie ganz am Anfang schaffen, dass du Vertrauen aufbaust und dass die Menschen verstehen, warum sie da sind, dass sie sich auch gesehen fühlen. Und dann, wenn das Ziel gut erklärt ist, wenn sie sich gesehen fühlen, wenn Vertrauen untereinander da ist, dann sind es die gleichen Sachen, die wir auch in Offline-Workshops anwenden. Und das kennt jeder Alumnus, jede Alumna kennt es aus dem Klassenzimmer, dass man in kleinen Gruppen immer wieder Sachen erarbeitet, Think, Pair, Share und versucht halt eine sehr offene Arbeitskultur zu haben, in denen Leute sich auch zurückziehen können und mal Sachen auch vielleicht zu zweit besprechen können. Dazu brauchst du dann immer wieder Breakout Rooms. Das geht bei verschiedenen Tools ganz gut. Also wir sind mit Zoom nicht super happy, aber mit Zoom kann man zumindest einen Großteil davon abbilden. Und dann kommt es vielleicht noch mehr darauf an, dass Menschen sich wirklich zwischendurch erholen. Also was aufgefallen ist, ist, dass bei Online-Themen, bei Online-Workshops in der Zusammenarbeit es viel, viel wichtiger ist, dass du lange Pausen machst und die auch von vornherein klar kommunizierst. Weil es ist viel einfacher, wenn du den Tag aufteilst in 3-2,5-Stunden-Sessions und sagst, dazwischen ist eine lange Mittagspause, die Leute sollen nochmal spazieren gehen, die sollen sich was zu essen kochen, die sollen vielleicht ihre Kinder bespaßen und dann nochmal wiederkommen in einer Nachmittagssession und eventuell sogar nochmal eine Abendsession zu machen. Also wir hatten jetzt eine Abendsession um 20.30 Uhr und zwischen 17 und 20.30 Uhr war Pause und die Leute konnten kochen, die konnten mit ihrer Familie sitzen. Und dann sind sie 20.30 Uhr nochmal zurückgekommen an einem Freitagabend. Ich meine, Bundesliga ist ja auch nicht. Insofern können die Leute auch Freitagabends mal zusammensitzen und rausgehen darf man ja auch nicht. Insofern ist die Zeit ja da Und Leute freuen sich auch, abends mal mit anderen noch zu quatschen und zusammenzukommen, solange es eine nette Atmosphäre ist. Wer will, kann vielleicht auch irgendwie ein alkoholfreies Bier mitbringen. Ist ja alles irgendwie mit drin. Aber es muss halt eine entspannte, gute Atmosphäre sein und die Leute sollen erholt kommen und immer wieder Pausen machen. Ich glaube, das ist so der Kern.
Klingt gut. Machen wir hier auch in der großen Pause hoffentlich ein bisschen oder nach der großen Pause. Marcia, wir wollen dich als Alumni besser kennenlernen, was wir jetzt schon so ein bisschen haben, und gleichzeitig nochmal mit dir über ein Thema sprechen, wo du so ein bisschen so deine Expertise siehst oder was dir auch ein wichtiges Anliegen ist. Und im Vorhinein hatte ich dich das gefragt und du hast mir einen fast schon poetisch klingenden Satz dazu geschrieben. Wenn ich den mal zitieren kann, du hast geschrieben, warum ich Filme über organisierte Kriminalität liebe, was das mit Teachers Deutschland zu tun hat und warum ich an Alumni glaube. Das musst du jetzt auf jeden Fall mal aufschlüsseln. Wir können meinetwegen auch von vorne anfangen. An was für Filme denkst du da? Wie hängt das zusammen?
Das, was ich tatsächlich, ich find Filme zu organisierter Kriminalität, Drogenhandel, was auch immer, super, super spannend. Und zwar, weil die Leute immer in Systemen denken. Das heißt, die versuchen immer herauszufinden, wie hängen bestimmte Themen zusammen. Also gerade wenn jetzt irgendwie die Kommissare, Detektive oder so das aufklären wollen, dann versuchen sie immer in die Bedürfnisse der Verbrecher reinzudenken und dann einerseits bedürfnisorientiert und andererseits aber auch sehr strukturiert meistens dem Geld zu folgen. Das finde ich total spannend und total clever. Und was hat es mit Teach First zu tun? Ich glaube, wir haben im Alumni-Netzwerk zumindest die Chance, dass wir unsere Kräfte bündeln und tatsächlich systemisch an das Problem der Bildung in Deutschland rantreten können. Und wenn ich systemisch meine, dann rede ich über nicht nur das Bildungssystem, sondern die Gesellschaft als Ganzes und was Bildung eigentlich mit der Gesellschaft als Ganzes zu tun hat. Ich glaube, dass wir zurzeit, zumindest ist es mein Gefühl, noch so ein bisschen zu sehr nur auf Bildung, auf Schule, auf Lehrerweiterbildung, vielleicht auf Digitalisierung in der Schule gucken. Und ich würde mir wünschen, dass wir es mehr noch systemisch betrachten. Was meine ich damit? Ich glaube, uns ist nicht geholfen, dass irgendjemand aus dem Teach First Netzwerk irgendwann Bildungsminister ist. Ich glaube, damit ist uns nicht geholfen. Wir sind in einem kapitalistischen System und solange wir das System nicht ändern können, wird dem oder der Bildungsministerin nur begrenzt zugehört. Das hat einen ganz einfachen Grund. Bildung ist ein Thema, was sehr normativ betrachtet wird. Wir sollten immer allen Menschen gute Bildung ermöglichen. Das ist die eine Seite davon. Ich würde es aber auch gerne, und dafür ist das Alumni-Netzwerk super, auch mal aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich was sind denn eigentlich die Auswirkungen von Bildung und wie kann man das quantitativ messen? Wir haben die Chance als Netzwerk, das tatsächlich mal aufzuschlüsseln, weil wir sind in so vielen Bereichen unterwegs, dass wir die Auswirkungen von Bildung tatsächlich mal offenlegen sollten. Und ich bin mir sicher, dass wenn man Zusammenhänge feststellt, und die gibt's ja, nur man muss sie halt mal quantifizieren, dann werden die Argumente für ein besseres Bildungssystem immer, immer, immer stärker. Meine Zielvorstellung, und ich spinne jetzt mal bewusst ein bisschen, ist, dass wir als Netzwerk so viel Druck aus den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft erzeugen, dass nicht am Ende der Bildungsminister sich für gute Bildung in Deutschland einsetzt, sondern dass am Ende der Wirtschaftsminister, der Gesundheitsminister und der Finanzminister beim Bildungsminister auf der Matte stehen und sagen, hier läuft was nicht, wir müssen was am Bildungssystem ändern. Und was sind die Argumente dahinter? Der Wirtschaftsminister sagt, ganz ehrlich, ich will Deutschland weiterhin als Innovationsstandort aufrechterhalten und dafür braucht es Menschen, die schon früh erkannt haben, was ihre Stärken und Interessen sind und diese mit Freude in ihren Arbeitsalltag einbringen. Und das bedeutet auch, dass diese Menschen in der Lage sein müssen, sich jeden Tag zu hinterfragen und immer wieder ein bisschen aus der Komfortzone rausbewegen, um was Neues zu lernen. Und dann kommt der Gesundheitsminister und sagt, ja, genau. Und ich habe nämlich Zahlen, die belegen, dass
gerade aktuell Tendenz steigen. 20% der Krankschreibungen in Deutschland psychosomatische Ursachen hat. Und davon sind garantiert auch viele dabei, die einfach so frustriert in ihrem Job sind, weil sie keine Perspektive haben oder weil sie irgendwann mal den falschen Job gewählt haben und nicht so sicher waren, ob das jetzt das Richtige ist, aber auf jeden Fall Geld verdienen mussten und jetzt in einer Situation sind, wo sie von alleine einfach nicht mehr rauskommen, weil sie wahrscheinlich auch irgendwann mal in der Schule nicht gelernt haben, wie man in den Situationen dann mit der gewissen Resilienz und einem positiven Ansatz und einer Lernbereitschaft sich einfach in neue Abenteuer stürzt. Und dann kommt der Finanzminister und sagt, ja, ganz ehrlich, ich möchte natürlich, dass wir das Gesundheitssystem entlasten, weil dann habe ich nämlich mehr Geld für Zukunftsinvestitionen. Und gleichzeitig wäre es doch total schön, wenn Menschen in Deutschland glücklich in ihrem Job sind und einfach mit Freude und Leidenschaft an den Sachen arbeiten, an denen sie gerade arbeiten wollen. Und es würde nämlich dazu führen, dass sie entweder einfach nur gesünder und glücklicher sind, was ja schon mal ein riesiger Faktor wäre und damit auch das Gesundheitssystem entlasten würde. Und auf der anderen Seite, wenn sie wirklich Feuer gefangen haben und ein Thema haben, wofür sie total brennen, dann kann es genauso gut dazu führen, dass sie mehr arbeiten und damit auch wiederum mehr Steuereinnahmen erzeugen. Und dann habe ich wieder mehr Geld für Zukunftsinvestitionen. Und auf einmal haben wir eine Argumentationskette, die nicht nur für die Menschen interessant ist, die mehr normativ auf das Thema Bildung drauf gucken, sondern wir haben eine Argumentationskette, die auch für Menschen interessant ist, die eher ökonomisch auf das System gucken. Und genau da möchte ich hin. Das wäre mein Wunsch. Warum? Weil ich glaube, dass wir dann unserem Ziel einen riesigen Schritt näher kommen. Und was genau ist das Ziel? Das Ziel für mich ist, dass jedes Kind in Deutschland mit Freude zur Schule geht, so sein darf, wie es ist, und seine Interessen, seine Stärken und seine Potenziale dort so weiterentwickeln kann, dass es mit breiter Brust in das Leben nach der Schule durchstartet und damit natürlich auch ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft ist.
Und das sollte das Ziel sein. Und ich glaube, wir kommen dahin. Ich glaube, es ist noch also wir müssen uns manchmal, glaube ich, selbst hinterfragen, ob wir alle Bereiche verstanden haben, wie sie miteinander zusammenwirken und eben nicht nur immer sagen, wir konzentrieren uns auf das Bildungssystem als solches. Ja, das ist am Ende das Ziel, aber wir müssen die Sprache der Gesellschaft sprechen und die ist nicht nur Bildung und die ist nicht nur normativ.
Wie sieht das für dich ganz praktisch aus? Was kann jeder Alumni einzeln praktisch tun, um diese Vision, die du jetzt gerade formuliert hast, um die umzusetzen, um der näher zu kommen? Was braucht es dafür aus deiner Sicht?
Ich glaube, in erster Linie sollte jeder von uns darauf achten, dass wir in unserer Stärke sind. Dass wir gerne das tun, was wir gerade machen und uns wohl damit fühlen, immer wieder ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen, aber einfach in erster Linie an uns selber arbeiten. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass wir gleichzeitig, während wir an uns selber arbeiten, immer mal wieder gucken sollten, okay, welche Bereiche meiner Arbeit kann ich eigentlich mit anderen Menschen aus dem Alumni-Netzwerk verknüpfen? Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Menschen in Deutschland, die im Bildungssystem arbeiten, können wir mit relativ wenigen Klicks rausfinden, nämlich über Hivebrite oder über Facebook oder wie auch immer, wer eigentlich noch im Alumni-Netzwerk an welcher Stelle arbeitet. Ich glaube, in Hivebrite sind es 2 oder 3 Klicks, dann hast du relativ schnell raus, wo Leute in deiner Umgebung ähnliche Themen haben. Das ist vielleicht noch nicht super übersichtlich, aber im Vergleich zu dem Lehrer, der einen Kollegen aus einer anderen Schule sucht, haben wir es da schon mal ein bisschen besser. Das heißt, unsere Möglichkeit, das Netzwerk zu nutzen, ist da. Und dann, wenn du als Alumnus oder als Alumna oder als Fellow oder Fella an der Schule bist, dann konzentriere dich wirklich auf die Schüler, mach da das Beste und denk gleichzeitig dran, wie kann ich einerseits methodisch was Besseres erreichen und auf der anderen Seite, wie kann ich diese Erkenntnisse einem größeren Netzwerk zukommen lassen. Ich glaube, es geht nicht darum, alles nur für sich selbst zu erarbeiten, sondern immer auch das Ganze zu teilen. Wenn du in der Verwaltung sitzt und irgendwie merkst, okay, wie kann ich jetzt Leuten in der Schule helfen, dann versuch das Netzwerk zu nutzen, an Leute ranzukommen, die in der Schule sitzen, und versuch ihnen zuzuhören und versuch, deren Sorgen, deren Ängste aufzunehmen und so gut es geht, sie irgendwie zu bedienen, im Idealfall auch noch irgendwelche Barrieren abzubauen, dass halt Menschen, die in der Schule arbeiten, nicht so viel Hürden haben. Wenn du in der Wirtschaft bist, dann überleg dir immer gut sozusagen, was kann ich aus der Wirtschaft erreichen? Wen sehe ich hier? Und in der Wirtschaft haben wir oft das Problem, dass Leute da sitzen und den Bezug zur Schule nicht sehen. Ich glaube, da gibt es zwei Komponenten, die wir aus der Wirtschaft machen können. Das eine ist, Menschen, die in der Wirtschaft sind und die dort vielleicht auch unzufrieden sind, immer wieder mit unserer Überzeugung zu erreichen und zu gucken, okay, wie können wir aus denen herauskitzeln, sich doch für Themen einzusetzen, die neben ihrem Job oder vielleicht auch mit dem Job wirklich einen Unterschied für die Gesellschaft machen, wenn es jetzt nicht gerade der klassische Job im Unternehmen ist. Und da gibt es Programme wie Common Purpose, wie andere Programme, die Leute nochmal dazu kriegen, ihre Fähigkeiten woanders einzusetzen. Oder halt als Mentoren für Menschen in der Schule, für Schüler mit einzubringen. Und ich glaube dann, wenn jeder sich selbst als Teil eines Größeren sieht und aktiv bemüht ist, Informationen zu teilen, ich glaube, dann kommen wir der Sache schon ein bisschen näher.
Das klingt gut. War auf jeden Fall gerade super motivierend und inspirierend. Wir werden auf jeden Fall die Sachen, die du jetzt auch gerade gesagt hast, nochmal so ein bisschen aufbereiten, so ein paar Shownotes dazu machen und ein paar Links zur Folge dazu schreiben, dass so ein paar Namen, die du jetzt genannt hast oder Ideen, dass wir das vielleicht nochmal so ein bisschen unterfüttern, dass man da sich auch nochmal mehr mit auseinandersetzen kann, denn das ist ja auch eines der Anliegen von diesem Podcast, dass wir gerne dieses Netzwerk näher zusammenbringen möchten, um auch einfach mal zu zeigen, wer ist in diesem Netzwerk, was gibt's da für Potenziale, und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt die eine oder der andere bei deinen Worten sich auch sehr angesprochen gefühlt hat und vielleicht auch dadurch ein paar Sachen so ins Laufen kommen, was uns ja auch wichtig ist, dass in diesem Netzwerk es eine gute Dynamik gibt und viele Synergieeffekte dazu. Also vielen Dank dafür. Und jetzt ist mir noch eine kleine Frage dazu auf der Zunge, die jetzt gar nicht so viel mit diesem Alumni-Netzwerk an sich zu tun hat, aber so ganz praktisch jetzt für diese Zeit: Filme über organisierte Kriminalität, wer vielleicht da auch die Parallelen nochmal sehen möchte, wie du sie siehst, was sind da deine Tipps? Welche Filme über organisierte Kriminalität kannst du empfehlen für so ein schönes Corona-Wochenende mit schlechtem Wetter, was wir ja jetzt noch nicht hatten, aber was vielleicht noch kommt?
Ich muss zugeben, dass ich eher Serien gucke als Filme.
Dann auch Serien.
Eine meiner Lieblingsserien, die jetzt leider schon ein bisschen älter ist, ist The Wire. Das ist wirklich, wirklich cool. Die könnt ihr genießen. Ich glaube, es sind 6 Staffeln oder so. Es geht um Gangs und Drogen in Philadelphia, glaube ich. Sehr, sehr spannend. Und ansonsten aktuell gibt es zum Beispiel auf Amazon Prime Bosch, was eine Serie über einen LA Detective ist, der Mordfälle aufklärt.
Wie stehst du zu 4 Blocks? Ich bin überhaupt nicht drin. Die Metier war es das Einzige, was ich in diesem Metier so mir angeschaut habe.
Ähnlich
gut. Also ich fand es auch gut.
Ja. Und als gebürtiger Berliner muss ich ja immer sagen, das holt mich dann ein bisschen zurück in meine Heimatstadt.
Ja, ich finde auch, es ist wirklich sehr authentisch gemacht. Also ich finde die Serie auch großartig. Ja, super, Masi. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast für das Gespräch.
Gerne. Henrike, also an der Stelle wirklich auch nochmal ein großes Dankeschön von mir, weil am Ende ist es genau so eine Aktion wie der Podcast, der uns als Netzwerk einerseits zusammenbringt, uns auch die Chance gibt, uns kennenzulernen und gemeinsam wirklich einen Unterschied für die Gesellschaft zu machen. Und insofern machst du hier gerade was möglich, was ganz, ganz hohe Wertschätzung und ein ganz großes Dankeschön verdient. Insofern vielen, vielen, vielen Dank von mir.
Ja, da bedanke ich mich auch. Das freut mich total. Es gibt auch noch ganz viele andere tolle Sachen von Alumni und Fellows. Und in jeder Folge möchten wir gerne immer noch was Kleines vorstellen, was Aktuelles. Und ich freue mich total, dass jetzt noch einen kleinen Einspieler gibt von einem aktuellen Fellow-Projekt. Und zwar zu einem Homeschooling-Podcast.
Die Zeitungen sind voll mit Schlagzeilen wie 10 Tipps für Ihr Homeoffice. Wenn selbst Erwachsene zurzeit für das Arbeiten zu Hause Hilfe suchen, dann haben unsere Schülerinnen und Schüler sich diese Unterstützung erst recht verdient. Deshalb haben wir den Quarantäne-Podcast Homeschool-Helden gestartet.
Liebe Homeschool-Helden, hier sind für euch Janni und Judy mit eurem Podcast rund ums Thema Lernen zu Hause.
Ich bin Janni.
Und ich bin Judy.
Und ihr werdet gerade Profis für etwas, was in Deutschland normalerweise verboten ist. Homeschooling, also Schule von zu Hause.
Wir haben durch Umfragen unter Schülerinnen und Schülern herausbekommen, was sie zurzeit beschäftigt und was sie brauchen könnten. Das erste war uns ja schon klar, Tipps und Tricks für ihr Homeschooling. Viele haben uns aber auch gesagt, dass ihnen ganz schön langweilig ist zurzeit. Also wollten wir Freizeittipps über Netflix und Co. hinaus mit ihnen teilen. Das war dann unser zweites Topic. Wir fanden außerdem wichtig, dass Schülerinnen und Schüler auch von guten Nachrichten hören und haben unser drittes Topic Good News in der Corona-Zeit genannt. Am Ende einer Folge geben wir immer einen verrückten Fakt als unterhaltsames Wissenshäppchen mit.
Wichtig bei uns, dass wir nicht einfach sagen, so funktioniert Homeschooling und das ist cool für eure Freizeit. Experten, was gerade wirklich hilft und Spaß macht, sind schließlich nicht wir, sondern unsere Schülerinnen und Schüler. Also ist unser Podcast interaktiv. Die Schülerinnen und Schüler können per Text- und Sprachnachrichten ihre Erfahrungen mit einer breiten Schülerschaft teilen.
Ja, und so werden sie zu Helden im Homeschooling, die sich gegenseitig unterstützen. Wir möchten Schülerinnen und Schüler nicht nur empowern, sondern auch ein Gemeinschaftsgefühl in Zeiten des auferlegten Social Distancing erzeugen.
Ich bin Janine Schwarzenberg von der Stadtteilschule Wilhelmsburg aus dem Jahrgang 2019.
Und ich bin Judith Kammerer, auch aus dem Jahrgang 2019, Fellow der Stadtteilschule Ehesdorfer Weg in Hamburg-Harburg.
Und unseren Podcast könnt ihr auf Spotify und auf Soundcloud finden unter homeschool.helden.
Ja, vielen lieben Dank Janine und Judith für diesen Einspieler zu eurem super Projekt. Wenn auch ihr in diesem Rahmen ein Fellow- oder Alumni-Projekt vorstellen möchtet oder auch eine andere Empfehlung hier teilen möchtet, sei es ein Buch, eine Methode, ein Projekt, ein Podcast oder was auch immer ihr für wertvoll für diese Community haltet, dann kontaktiert uns doch über unsere Webseite. Und das gilt auch, wenn ihr gerne Gast sein möchtet hier im Podcast oder auch gerne als Gastgeber, Gastgeberin in diesem Podcast partizipieren möchtet. Auf der Website findet ihr neben den Folgen auch weiterführende Links und Hinweise. Und an dieser Stelle geht auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die diesen Podcast mitgestalten, zum Beispiel an Nora Ackermann, die sich um die technische und gestalterische Komponente der Website kümmert. Und ein Dankeschön geht auch an Juliane Eggert, die das ja den Jingle komponiert hat. Und an euch natürlich fürs Zuhören. Die nächste Folge nach der großen Pause gibt es dann im Juni zu hören. Und bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, passt auf euch und andere auf und gönnt euch gute Pausen.